ARD.
Die Menschen leben halt drum einfacher, haben natürlich weniger, aber die meisten haben Essen und Trinken, ja, eine Platz halt zum Leben und ja, eine Familie. Und mit dem sind sie halt einfach glücklich, gell? Und ja, da, wenn du dann heimkommst und dann bei uns sind dann oft die Leute schon unglücklich, wenn man nicht so ein schönes Auto fährt wie der Nachbar. Da fragt man sich dann schon, wer ist arm, gell?
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Michael Eigner, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Danke, mich freut es auch richtig.
Du schaust super aus. Michael, muss da sagen, du hast natürlich, wie sich das für einen Lederhosenmacher gehört, hast du eine Lederhosen an. Und es ist eine schöne Lederhose. Beschreib die mal. Was ist an der so besonders?
Ja, ist halt eine Hirschlederhosen, sämisch gegerbt. Das ist eigentlich ja, das Beste, was man halt da machen kann, gell? Genau. Kleine Stickerei, wenn man so den Wärtsgarner hat bei uns. Genau, ja. Ist auf alle Fälle angenehm zum Tragen.
Ich bin ja mit der Hoffnung in dieses Gespräch gegangen, dass du mein Lederhosentrauma auflösen kannst. Ich hab dir das schon erzählt. Ich komme ja aus der Oberpfalz. Und ich musste, als ich klein war, Lederhosen anziehen. Aber das waren natürlich keine echten Lederhosen, sondern ich weiß nicht, was das Kunstleder war oder was das war. Die waren hässlich, unbequem, die haben gekratzt. Ich wurde gehänselt deswegen. Wie kannst du mich dazu bringen, dass ich heute sage, ich zieh mal gerne Lederhosen an? Ich finde nämlich, meistens sieht das auch gut aus,
ja. Ja, ich hoffe, dass wir das Trauma lösen können, aber am besten war es einfach selber mal nicht zu probieren, weil so ein sämisch gerbtes Hirschleder, das ist schon extrem angenehm zum Tragen, gell?
Du machst die ja selber. Wie lange brauchst du für eine solche Hose?
Ganz unterschiedlich. Ja, meistens kommt es auf den Stickaufwand drauf an, aber du bist normalerweise bei 25 Stunden fangst du mal an und dann je nach Stickaufwand, gell, aber da gibt es Modelle, da bist 60, 70 Stunden halt.
Das heißt, die kosten dann natürlich auch ein bisschen was.
Genau, ja. Also beim
wo geht das los?
Bei so sämisch gerbten Hirschleder, da fängst du halt bei 1.200 fängst du an, gell, und dann handgestickt mit viel Stickerei kannst du dann da schon auch nochmal drum weiter aufgehen.
Wow. Das sind aber auch wirklich Einzelstücke sozusagen, die dann ein Leben lang halten.
Genau, ja, genau. Also es sind Einzelstücke, immer auf Maß gemacht halt. Und ja, je nachdem, wie man halt drauf schaut, gell, wenn man jetzt halt gar nicht drauf achtet, wie man mit den Hosen umgeht, dann hält es vielleicht nicht ein Leben lang, aber so mein Bruder zum Beispiel trägt nur die Hosen von unserem Uropa, die ist jetzt über 90 Jahre alt.
Echt?
Also, ja.
Wow.
Aber der hat schon auch drauf geschaut einfach, gell, das
naja, klar. Hast du eine richtige Sammlung inzwischen?
Sammlung darf ich jetzt nicht sagen, nein, weil normalerweise reicht da ja einige. Also von den traditionellen Hosen mache ich mir jetzt halt im Moment erst mal zweite eigentlich, gell, die habe ich jetzt seit 10 Jahren und sonst habe ich auch so Arbeitslederhosen halt auch noch. Genau, also ich habe schon ein bisschen was, aber so extrem viel braucht man eigentlich nicht.
Und die Lederhosen habe ich mir sagen lassen aus dem Berchtesgadener Land oder aus Berchtesgaden, die erkennt man sofort an der speziellen Stickerei auch meistens, an den Farben, oder?
Genau, an die Farben erkennt man selber oder erkennt man schon oft, ja, wo es hingehört, gell, und halt auch einfach von den Mustern her. Aber von den Mustern muss man sich gut auskennen, dass man da die Unterschiede sieht. Das ist Eichenlaubstickerei sowieso, meistens in Bayern halt, gell, und ja. Je nachdem dann wir, das ist dann schon schwieriger zu erkennen. Aber.
Jetzt ist Berchtesgadener Land sowieso eine wunderschöne Gegend und auch eine Gegend, wo ganz viele Touristen kommen. Menschen, die noch nie eine Lederhose gesehen haben und die dann zum ersten Mal bei dir sehen, wie reagieren die?
Ja, die meisten kennen es ja schon aus irgendwelchen, ob es dann Filme sind.
Ja, die oder Amis also, speziell, ne?
Ja, genau. Sound of Music, glaube ich, war da so bekannt. Ja, also die kennen schon, aber so echt die Lederhosen, da haben sie dann schon, weil ja, ist schon interessant zu sehen, weil es so nicht erwarten darf, weil das Leder halt einfach unglaublich weich ist, das sämisch gerbte, das ist schon interessant.
Was heißt das speziell? Also wie wird das genau gegerbt?
Das ist also Naturgerbung, das ist, mit Fischtran wird das gegerbt.
Fischtran?
Fischtran, genau.
Okay.
Ist extrem aufwendig, halt, dauert halt auch monatelang, wegen dem ist halt da der Preis einfach von Lederhosen dann auch so hoch, ja, nicht bloß wegen dem Stickaufwand oder wegen dem Aufwand vom Machen, sondern auch einfach, weil das einfach die Veredelung quasi von so einer Tierhaut einfach auch nochmal so aufwendig ist.
Extrem Natur, extrem nachhaltig.
Genau, so könnte man sagen.
Da kommt keine Chemie rein.
Da kommt keine Chemie rein, nein.
Lustig, wie du jetzt strahlst dabei, oder? Das ist ja selbstverständlich für dich, ne?
Für mich ist es selbstverständlich, ja, aber besonders so in der Trachtenmode ist das nicht immer selbstverständlich. Bei so Billiglederhosen, da möchte man gar nicht wissen, was da an Giftstoffen drinnen ist, so chromgegerbte Sachen. Was man dann oft einmal die Kinder anzieht, das ist eigentlich
ja, schau,
ziemlich extrem.
Ich bin wahrscheinlich genau. So ein Opfer. Damals in der Oberpfalz, wir hatten ja nichts. Michael, es ist 6 Jahre her, deswegen habe ich dich auch danach gefragt, wie Menschen reagieren, die noch nie eine Lederhose gesehen haben, dass du mit deinem Bruder für die BR-Sendung Mein Job, Dein Job in Peru warst. Da warst du in einem Andendorf, kleines Dorf, auf 3800 Meter Höhe. Wie haben die geschaut, als die euch gesehen haben? Stimmt es, dass ihr da in Lederhosen angekommen seid?
Da haben wir auch in Lederhosen angekommen, sowieso, genau.
Auf 4000 Meter Höhe ist das natürlich perfekt.
Die in dem Dorf zum Beispiel, die haben, glaube ich, noch nie Lederhosen gesehen. Also die haben wirklich nur mal ganz anders geschaut. Gell? Aber wir haben dementsprechend auch geschaut, wie jene Tracht ausschaut. Gell? Also extrem farbenfroh. Kann man sich auch nicht vorstellen.
Ist das mal so, wie wir das kennen aus den Fußgängerzonen? Also sehen die da wirklich so aus, wie diese Panflötenspieler?
Ja, eigentlich in den Bergdörfern muss man schon so sagen. Ja, das ist schon auch wirklich eine Tracht, was die auch zum Arbeiten anhaben. Und ich war letztes Jahr nochmal hinten und es war wieder das gleiche Bild, gell, auch ohne Fernsehteam.
Kurze Lederhosen, vielleicht nicht die adäquate Kleidung auf eben 3800 Meter Höhe. Habt ihr dann die Tracht gleich anziehen dürfen?
Genau.
Auch weil sie wärmer ist, ne?
Ja, auf alle Fälle, das merkst du, das, auch die Naturwolle, gell, besonders von Alpakas und Lamas und so, das wärmt schon.
2 Wochen wart ihr dort für diese Dreharbeiten. Schilder mal deine Eindrücke. Was wusstest du über Peru? Was hat dich dann überrascht? Was hat dich beeindruckt?
Ja, grundsätzlich, ich war eigentlich schon immer sehr fasziniert von so Naturvölkern und ja, überhaupt auch so von dem Südamerikanischen, aber Peru habe ich mir ehrlich gesagt sehr wenig darunter vorstellen können. Gell. Ich habe gewusst, dass da die Anden sind, sehr hohe Berg, was der Klettern und so interessiert mich, auch da ein bisschen was gewusst. Aber ich war eigentlich brutal überrascht. Ja, wie schön und auch die Leute, gell, so gastfreundlich.
Obwohl sie wenig haben.
Obwohl es sehr wenig haben, gell,
gäb's
da alles theoretisch. Das war echt beeindruckend zum Sehen. Und die Natur kann man auch erst einmal auf sie wirken lassen, wenn man sie direkt sieht. Gell. Das ist schon unglaublich. Das
sind auch schon mal andere Berge als bei uns. Gell.
Ja, komplett. Da fängst du halt, wo bei uns die Spitze hat, kann da noch die Täler. Gell. Also das ist schon echt beeindruckend.
Vielleicht 2, 3 Sätze zu diesem BR-Format, Mein Job, Dein Job. Das Konzept ist, 2 Berufstätige aus Bayern tauschen für eine Woche oder für 2 ihren Job mit Berufstätigen aus irgendeinem fernen Land, um eben dann die entsprechenden Erfahrungen zu machen. Wie lief das überhaupt? Sind die auf euch zugekommen oder hast du dich beworben?
Nein, da ist auf uns zugekommen worden quasi und dann haben wir halt so ein Bewerbungsvideo haben wir halt dran müssen und dann ist quasi ein bisschen ausgesucht worden, wer das dann machen darf oder wie auch immer.
Aber man erfährt erst ganz kurz vorher, wo es wirklich hingeht.
Genau,
ne?
genau. Also das war direkt am Tag davor, also 10 Minuten, bevor wir dann ins Auto gestiegen sind und zum Flughafen gefahren sind. Das war schon spannend, weil du weißt ja auch nicht, was du mitnehmen sollst, gell? Ob du jetzt, keine Ahnung, auf eine Sizilieninsel kommst oder auf 4000 Meter, ist ja dann doch ein Unterschied.
Absolut. Und habt ihr euch gefreut? Also ist Peru ein Ziel gewesen, das euch gefallen hat?
Also ich bin sowieso, Südamerika zieht mich extrem an. Also ich war sehr froh und wir waren beide sehr froh. Aber wir haben uns trotzdem sehr wenig darunter vorstellen können. Bei Südamerika denkst du, also die ersten Länder, was da einfallen, haben dann auch oft andere. Also.
Ja, du hast ja auch keine Zeit, dich vorzubereiten, wenn es da gleich losgeht. Dann,
nein, null. Das macht die Spannung da auch aus. Das ist schon wirklich eine super Idee, einfach so, gell, dass man es wirklich gar nicht weiß.
Andere Länder, andere Sitten. Stimmt das wirklich? Das ist sowas, was ich im Hinterkopf habe. Das ein Traditionsgericht dort in Peru, zumindest in den Bergdörfern, das ist Meerschweinchen.
Ja.
Stimmt das wirklich?
Ja, das stimmt. Sehr interessant, wie die das mit den Meerschweinchen handhaben quasi. Die leben im Haus, eigentlich fast nur in der Küche. Und die ganzen Abfälle, was halt beim Kochen überbleiben, das ist quasi der Mülleimer. Die fressen halt die Meerschweinchen die Reste und sie halt dann irgendwann die Meerschweinchen.
Ein Kreislauf.
Ein Kreislauf, ganz muss ich sagen, ja.
Du sollst zu dieser Zeit, als du dort gewesen bist, Vegetarier gewesen sein.
Naja, ich habe zur Zeit gar kein Fleisch nicht gegessen, genau. Weil mir das einfach mit der Massentierhaltung und so hat mich einfach zu viel gestört.
Und gab es dann da mehr Schweinchen?
Ja, da haben wir es dann sowieso auch gegessen, ja. War schon Überwindung, aber ich habe schon immer, also ich habe jetzt schon immer auch gern Fleisch gegessen. Ja, das war bloß von meiner Einstellung her, dass ich noch mal ein bisschen dagegen da wollte. Aber sonst ist das schon gegangen. Aber ich bin nicht überzeugt von Meerschweinchen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie schmeckt das?
Ja, vor der Kamera haben wir gesagt, wie Hühnchen, gell.
Vor der Kamera haben wir gesagt. Und in
ja,
echt?
Ich weiß nicht, bei mir war es dann schon, also wenn du dann ein bisschen ans Innere kommst, da waren dann noch so ein bisschen die so grüne Sachen vom Mageninhalt und zeigen noch bei meinem
die
dabei.
Die nicht mal ausgenommen?
Schon, eigentlich theoretisch schon, aber das war irgendwie, meins war ein bisschen weniger ausgenommen. Mein Bruder hat ein bisschen erwischt und dann hast du schon so ein bisschen ein säuerliches Ding dann noch gehabt. Das war, also die Haut war in Ordnung, ja, die war gut gewürzt, aber dann war es auch schon gut.
Liebe Bayern 1 Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerade beim Abendbrot sitzen, beim Abendessen, Mahlzeit. Ja, leckst mich fett, wie man in der Oberpfalz sagt. Aber du bist da durch, oder? Was auf den Tisch kommt,
wird auf gegessen. Alle Fälle. Bei denen ist halt das auch, das ist wirklich eine Ehre, gell, dass das wird nicht immer gegessen, das wird zu Feiertagen.
Das ist
ein Festmahl, genau. Bei denen wird dann überhaupt nicht viel Fleisch gegessen. Das ist,
was gibt's da
so? Das ist was Besonderes. Ja, halt ganz viel, wie man sich vorstellt, Kartoffeln und Mais. Gell, aber es auch mehr im Tiefland oder im Dschungel und so ist, dann schon auch ganz viel Reis und so, wie überall einfach ja, was ja billig ist, theoretisch, gell? Kann man sagen.
3800 Meter, das heißt, die Luft ist auch schon verdammt dünn. Hast Luft du Probleme damit gehabt?
Nein, beim ersten Mal mit dem BR-Dreh, also da gar nicht, null eigentlich. Mein Bruder hat es da ein bisschen gehabt, aber das ist auch gegangen. Aber im letzten Mal Momenten waren wir mit zwei Freunden unterwegs und da haben wir auch gemeint, ja, mir bleibt es gar nicht, gehen wir gleich wieder schnell auf den Berg auf und halt auch hau, dann waren wir fast auf 5000 Meter dann.
Wow.
Ja, und da haben wir dann auch, ja, zu motiviert halt, zu wenig getrunken. Es ist dann schon gegangen, aber wo wir dann wieder ins Tal gekommen sind, da die ganze Nacht Schüttelfrost und also da ist uns dann mal schon ein bisschen schlecht gegangen. Das merkt man dann schon. Jetzt weiß ich es auf alle Fälle.
Aber ein wunderschönes Land, oder?
Ja, unglaublich. Also vielfältiger, glaube ich, kann ich mir so ein Land nicht vorstellen. Weißt du, da geht es ja von Wüste über 6000er Gletscher, Regenwald ohne Ende, so Nebelwälder, wo dann die Anden in den Regenwald einfallen. Also,
hast freundliche Menschen, du hast das schon geschildert. Ja, wahnsinnig freundlich.
Wahnsinnig freundlich, genau. Brutal. Also die haben uns auch bei der zweiten Reise schon oft dann ja, aus der Patsche geholfen. Auch, gell? Wenn man dann so naiv in manche Situationen reingeht, ja, da ist man dann schon froh um Hilfe.
Toll, dass du da bist. Michael, freue mich sehr. Wir wollen dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Und zu dem Zweck schreibe ich ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich ja für dich gemacht. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn vor und sagst mir dann danach, ob das totaler Schmarrn ist oder ob du den so unterschreiben kannst.
Alles klar.
Bitteschön.
Ich heiße Michael Aigner und eine Fernsehsendung hat mein Leben verändert. Als Lederhosenmacher arbeite ich und wohne ich an einem der schönsten Orte der Welt. Für die BR-Doku Mein Job, Dein Job war ich dann in Peru und habe gesehen, wie die Menschen in diesem wunderschönen Land ausgebeutet und die Regenwälder zerstört werden. Seitdem versuche ich zu helfen, denn die Freundlichkeit der armen Leute dort hat mich nicht mehr losgelassen. Und was in Südamerika passiert, geht uns allen etwas an. Aber ich habe auch verstanden, dass die gefährlichsten Lebewesen nicht Piranhas oder Schlangen, sondern wir Menschen sind. Mein großes Ziel, möglichst viele Menschen zu motivieren, ihren Teil dazu beizutragen, unsere Erde zu schützen.
Was sagst?
Ziemlich gut getroffen eigentlich. Sehr gut getroffen. Also es
ja, kannst du unterschreiben?
Kann ich unterschreiben, ja.
Steht kein Quatsch drin.
Nein,
müssen wir nichts korrigieren.
Ja. Stark gemacht.
Wo wollen wir anfangen? Worüber magst du sprechen? Was ist das Erste oder das Wichtigste?
Ja, also wie gesagt, nach der BR-Sendung, Mein Job, Dein Job, habe ich dann ja, erst einmal zwei Jahre hat es gebraucht, bis ich dann so ein bisschen auf das alles gekommen bin, dass ich wirklich oder wieder Kontakt aufgenommen habe mit den Menschenenten.
Also es hat dich beeindruckt, diese zwei Wochen?
Genau, genau.
Aber erstmal, du bist zurück nach Berchtesgaden genau, und hast ganz normal weitergelebt.
Ja, kommen wir erst schon wieder in seinen Alltags. Trott oder wie man dann sagt, einig, ja. Aber dann irgendwann denkt man immer mehr drüber nach. Genau, und dann habe ich gewusst, ich möchte irgendwas für die Menschen und halt auch einfach für die Naturorienten, für die machen, genau. Und ja, und dann kommt da beim Lederhosenmachen noch dazu, dass man, wenn man wirklich eine langlebige Lederhosen machen möchte, dann kann man die Teile eigentlich nur aus den Kernbereichen von der Hirschhaut rausschneiden, gell, dass das einfach auch die beste Qualität hat. Und da fällt immer ein bisschen ein Verschnitt durch. Gell. Das ist nicht viel, wir haben es auch schon immer probiert mit Handytaschen und Hosenträger und so, alles zum Verarbeiten, aber man schafft es halt nicht, dass alles verarbeitet wird. Das haben wir auch schon dabei, wollte einfach das von unserem Lebewesen wieder wie ein Hirsch oder was, dass da einfach nichts weggeschmissen wird. Gell. Das gehört irgendwie zu dem Bewussten.
From nose to tail, wie man heute sagt.
Ja, ne? Genau. Genauso wie beim Essen halt auch, wenn man schon ein Viech ist, das gehört ein bewusster Umgang irgendwie damit her. Gell. Und da gehört halt dazu, dass man nichts wegschmeißt. Ja, und dann haben die zwei so aufeinander getroffen, die zwei Ideen mit, wir verarbeiten die alle Reste und ja, wir helfen die Leute in Peru.
Man muss dazu sagen, da hast du Weberinnen kennengelernt, die Stoffe, spezielle Stoffe eben gewebt haben, auch genau. In diesem Andendorf.
Genau.
Und da habt ihr dann die Idee gehabt, daraus ein gemeinsames Produkt zu machen. Und was ist da draus entstanden? Taschen werden da draus, glaube ich mal?
Genau. Mittlerweile mache ich aus den Lederreste und dem Stoff von den Peruanerenten, mache ich verschiedene Produkte, die aus Taschen mache, so kleine Geldbeutel und Zeug. Schlüsselanhänger, Kissen mache ich ganz viel, wo halt dann eine Seite aus Hirschleder ist und die andere Seite aus so einem handgewebten Stoff, also Stoffe aus Peru einfach. Genau, das glaube ich, kommt, also es ist eine schöne Kombination, einfach das farbenfrohe, bunte aus
Peru. Ja, sieht super aus. Ja.
Genau, und dann halt das Hirschleder noch dazu.
Und das kommt dann eben den Menschen dort, nur in diesem Dorf zugute?
Ich habe dann Spenden gesammelt über auch fast zwei Jahre mittlerweile, gell? Und genau, dann halt geschaut, dass ich nur mehr Reise mache, länger Zeit nehme, da war ich dann 9 Wochen unterwegs. Genau, und da habe ich dann geschaut, wo es Geld am besten ankommt oder was man am meisten bewirkt davon. Gell?
Wir können ja gleich noch ausführlich darüber sprechen, was du bei diesem längeren Aufenthalt dann dort in Peru auch gesehen hast. Eben Stichwort Abholzung der Regenwälder, wie die Menschen dort ausgebeutet werden, unter was für Bedingungen die auch zum Teil leben müssen. Ich würde gerne erst ein bisschen verstehen, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Fangen wir mal vorne an. Du bist geboren am 12. November 97 in Berchtesgaden. Schönster Fleck der Welt, wirklich?
Darf ich schon behaupten, ja.
Aber das obwohl du schon angekommen bist, gell?
Ja, genau, ja. Aber für mich, auch mit den ganzen Leuten, mit meinen Freunden, mit der Familie, also für mich ist der perfekte Ort, ja.
da lebst und arbeitest du eben auch heute. Die Eltern haben ein Trachtengeschäft auch?
Genau.
Auch eine Lederhosenmacherei, Familienbetrieb. Wolltest du das immer werden? Also war das für dich auch immer so ein Traum?
Ja, als Kind oder Heranwachsender denkt man schon immer umeinander, was für Richtung das gehen sollte. Ich wollte schon immer was Handwerkliches machen. Mhm. Ja, und ja, also für mich hat es auch, also ich habe auch einen Nagel auf den Kopf getroffen mit dem, gell. Das ist auch Glück, dass man dann, also ich mache meinen Beruf unglaublich gern. Das ist schon auch Glück, aber ich habe schon umeinander überlegt, ob ich ja, so Nationalpark-Sachen hätte mich vielleicht auch interessiert in Berzgorn oder Gärtner war zum Beispiel auch was gewesen, was ich mir vorstellen hätte können.
Auf jeden Fall was mit Natur.
Genau, so könnte man schon sagen, ja. Und irgendwas mit den Händen machen einfach, gell, das war mir schon wichtig.
Aber so richtig rebelliert hast du nie?
Nein, glaube ich nicht. Nein, also ich habe es schon immer gern gemacht, gell, aber das ist halt auch das Glückliche, dass ich nie rebellieren habe müssen, weil ich es ja immer gern gemacht habe.
Ja. Und weil deine Eltern dich auch machen haben lassen wahrscheinlich.
Das kommt natürlich auch dazu, ja.
Es ist ja speziell bei euch, der Berchtesgadener Land, ich kenne mich da ein bisschen aus. Und da gibt es ja auf der einen Seite die großen Traditionalisten und dann gibt es die Tradition schon auch gerne mögen, aber so in die Moderne ein bisschen führen wollen.
Ja.
Hast du diese Rivalität, so diese Konkurrenz, diesen Kampf auch so ein bisschen miterlebt? Weil du bist jetzt, wenn man dich so beschreibt, du hast längere Haare, was ja nun auch nicht jeder der Konservativeren dort gut findet. Ne?
Auf alle Fälle, ja. Ich bin jetzt nicht der geborene Trachtler oder so, gell. Da bin ich jetzt halt vielleicht nicht so aktiv, was vielleicht ein bisschen gegen die Norm von Lederhosenmacher geht. Aber direkt ein Kampf, ich mache es jetzt halt alles ein bisschen anders. Gell. Ich habe jetzt in der Arbeit nicht immer die traditionellen Hosen an, sondern habe halt da so ein bisschen eigenes Modell auch gemacht. So wie so Arbeitslederhosen, weißt du, das war halt dann ein bisschen... was man auch mit einem T-Shirt durchziehen kann oder sowas. In die Richtung, da habe ich schon ein bisschen was anderes gemacht. Dann, ja. Aber so einen direkt zu spüren gekriegt, habe ich es Gott sei Dank selten.
Du bist echt eine coole Sau, Michael, wirklich, wenn ich das mal so sagen darf. Nein, weil dieses Bild, das ja viele, die sich nicht auskennen, von jemand haben, der in Lederhosen kommt, ist, naja, das ist alles ein bisschen, ne, so von gestern und so. Das ist aber überhaupt nicht. Ja. Sondern man kann es natürlich auch in die Moderne führen und du bist das beste Beispiel dafür.
Ja, das freut mich.
Okay. Ja, du bist ja einer, der rumgekommen ist in der Welt. Ihr habt euch, ich glaube, der Bus ist sogar legendär in Berchtesgaden, oder? Euer Zebra-Bus.
Ja,
das ist ein Bus umgebaut und seid mit dem dann durch Europa gefahren.
Zebra kennt man normalerweise im Berchtesgaden auch besser, ja, auf alle Fälle. Das ist halt so das, was man als Junger dann halt macht, irgendwie, gell, wenn man, oder was der Traum vielleicht von einem Jungen ist, dass man dann so ein bisschen in so einem alten Bus ein bisschen noch Freiheit suchen kann oder so in die Richtung.
Wieso zebramäßig angemalt?
Den haben wir in Straubing tatsächlich schon so gekriegt.
Der war so?
Genau, ja. Wir haben jetzt bloß wieder neu lackiert, weil er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber der war schon so, ja.
Der fällt auf, egal wo du bist.
Der fällt auf, ja.
Wo war der mit dem schon überall?
Ja, die längste Ding war mal so über 6 Wochen halt das Ganze durch die Pyrenäen, also nach Frankreich runter, die Pyrenäen durch und dann einmal durch Spanien, also um Spanien, die ganze Iberische Halbinsel halt, einmal drumherum, Portugal, Spanien, bis nach Gibraltar runter, nach Afrika geschaut, das Zebra.
Genau. Nicht schlecht.
Ja.
Mit deinen Kumpels.
Genau.
Und dann kommt 2018 diese Geschichte mit dem BR auf euch zu. Mein Job, dein Job. Das ist jetzt ja schon 6 Jahre her, ne?
Genau, ja.
Dieses Konzept haben wir schon kurz erläutert. Also 2 Berufstätige aus Bayern tauschen mit 2 Kolleginnen aus dem Ausland, möglichst weit weg, für eine Woche den Job. Diese 2 Wochen, habe ich dir reingeschrieben in den Lebenslauf, haben dein Leben verändert. Stimmt das so?
Auf alle Fälle, kann man schon so sagen, ja. Man sieht es eh jetzt, also das... wo ich mir zum meisten einsteige quasi, oder was mein Projekt ist, hat jetzt einfach mit Peru zu tun. Gell? Und das, ich war ohne dieses Ding nie auf Peru gekommen, bin ich mir ziemlich sicher.
Peru ist ein Land, von dem viele von uns wissen, dass es die Anden da gibt, also hohe Berge. Viele kennen diese Panflötenspieler aus der Fußgängerzone. Viel mehr wissen die Menschen nicht, außer dass wir am Anfang jetzt schon drüber gesprochen haben, dass da ab und zu Meerschweinchen gegessen werden. Was hat dich am meisten überrascht?
In Peru, wo ich dann noch das 2. Mal nach Peru gekommen bin, war eigentlich das Interessante, weil ich habe dann geschaut, wo das Geld halt am besten ankommt. Und da ist mir dann schon schnell mal aufgefallen, dass das, was wir oft als arm empfinden oder als arm sehen, nicht immer arm ist. Die Menschen leben halt drum einfacher, haben natürlich weniger, aber die meisten haben Essen und Trinken, ihren Platz halt zum Leben und ihre Familie. Und mit dem haben sie halt einfach glücklich, gell. Und ja, da, wenn du dann heimkommst und dann... Bei uns sind dann oft die Leute schon unglücklich, wenn man nicht so ein schönes Auto fährt wie der Nachbar. Da fragt man sich dann schon, wer ist arm. Gell?
Das
ist
dann. Warst du vorher schon so, dass das ist ja eine weise Einsicht, dass ein noch mehr Wohlstand, noch mehr Kohle oder irgendwas nicht glücklicher macht.
Ja.
Warst du vorher schon so, dass du das verstanden hast oder ist es dir erst dort klar geworden in Peru?
Ich glaube, dass das schon von der Erziehung her schon ein bisschen so mitgegeben wird, dass so der Grundstock schon mal ein bisschen da ist, aber... Dann vor Ort, wenn man sowas dann wirklich sieht, dann merkt man es erst richtig.
Gibt es da in diesen Dörfern, sind das richtige Häuser, also Steinhäuser?
Ja, so eher so Lehmhäuser sind das, genau. Aber jetzt nicht so schlecht, wie man sich vielleicht vorstellt, aber jetzt schon sehr einfach alles, gell? Sehr einfach.
Und alle leben in einem Raum? Gibt es da mehrere Räume?
Nein, da gibt es schon mehrere Räume, ja. Wenn du dann in Richtung Dschungel kommst, da ist meistens so, dass da haben die Häuser ganz anders. Weißt du, die haben eher offen, ein Raum quasi, ein Schlafraum und ein Aufenthalts- oder Kochraum dann, gell? Aber da ist das viel offener und viel, da haben sie meistens oder haben sie oftmals bloß ein Raum oder so.
Jetzt gibt es im Berchtesgadener Land eine Menge wilder Tiere, aber selten gefährliche wilder Tiere. Wie ist denn das dort im Hochland von Peru gewesen?
Ja, im Hochland habe ich dort weniger von den ganz oder von so gefährlichen Tiere mitgekriegt. Wenn es dann Richtung, was der, wo dann ist, Hochland, Richtung Amazonasbecken reinfällt, ja. Die Nebelwälder und dann ist Tiefland, Regenwald halt. Da gibt es halt sehr viele gefährliche Tiere. Ich habe jetzt nie schlechte Erfahrungen theoretisch gemacht. Aber
sonst wärst du vielleicht auch nicht hier.
Ja, das kann sein. Ja. Aber natürlich haben sehr viele
Giftschlangen,
Spinner, Piranhas und
mit
was.
Mit Piranhas
weiß.
Seid ihr mehr oder weniger geschwommen, gebadet? Habt ihr mit
denen?
Ja,
wir waren da mit so einer indigenen Gruppe von die Shipibo, vom Stamm der Shipibo oder wie die halt dann heißen. Gell? Weiß nicht, wie man dann Stamm sagt.
Ja.
Genau, mit denen waren wir da im Dschungel unterwegs und haben mit denen Piranhas geangelt. Und war sehr interessant, war richtig interessant, aber danach hat es dann auch wieder geheißen und haben sie auch wieder gesagt, das könntest du jetzt da gerne wieder zum Boden gehen. Dann springen wir halt wieder ins Wasser, in das Trübe.
Und das habt ihr gemacht?
Haben wir dann schon gemacht, ja. Da muss man sich irgendwie schon drauf verlassen, auf die Leitern, gell. Am Anfang waren wir uns, wo wir umgeflogen sind, nicht sicher, ob man überhaupt in das trübe Wasser geht, weil da siehst du wirklich, so siehst du keine 20 cm weit. Und du weißt halt, was da alles drinnen ist, ob das jetzt Anacondas sind, Piranhas, Zitteraal, da ist halt alles drin. Gell? Oder gewisse Fische, wo es gerne mal in Urin nachschwimmen ist. Also.
Aber so ein Lederhosenmacher aus Berchtesgaden, der fürchtet sich nicht.
Naja, nein, das ist
komm, die habt doch da Schiss gehabt, oder?
Ja, natürlich haben wir Schiss, aber man sieht ja, wo die Einheimischen bohren. Wir waren jetzt auch nicht die Ersten, wo es jetzt da reingehupft sind. Wenn dann der andere reinhupft, dann vertrauen wir denen halt und springen halt dann auch rein.
Wie habt ihr euch mit denen verständigt überhaupt?
Da ist viel, also manche können ein bisschen Englisch, aber die meisten weniger. Spanisch ist da das Ding, was halt einfach am ehesten noch geht. Und das habe ich halt davor extra für die Sprache, auch für die Reise, halt schon ein bisschen gelernt. Da können wir dann schon rein. Aber war interessant, weil die haben dann ihre eigenen, die Shipibo-Sprache und so.
Das sind so Klicklaute und sowas, ne? So
nein, Klicklaute haben eher in Afrika, glaube ich.
Wie heißt der, aber wie nennt man das? Also
so, ich weiß nur ein Wort, zum Beispiel Danke hat Itaka geheißen.
Itaka,
da ist echt so ein bisschen ein Klicker drin. Ne?
Ja,
naja, ich weiß nicht, aber das klassische Klicken.
Ja, das ist
Afrika. Ich glaube, eher in Afrika. Ja. Ja, also waren schon spannende Sachen. Mit den Shipibo waren wir halt da auch eine Woche oder was. Gut, ob das jetzt lang ist. Eine Woche dann tief mit denen im Dschungel. Weißt du, einer so eine Hütte halt gewohnt, wo halt kein Strom, keine Straße sowieso nicht. Ja, das war schon sehr spannend. Also, wenn du ein paar so Rituale dann von einer erleben darfst, das mit einer Indianergesänge und sowas haben, das ist schon echt beeindruckend. Da zieht sich die Hähnehaut auf.
Ja. Ich habe einen tollen Satz von dir in der Vorbereitung gelesen, den hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Lachen war unsere gemeinsame Sprache.
Ja, das haben wir bei der ersten Reise mit dem Bär schon erlebt. Weil wir waren viel, besonders die Älteren von den Dorfgemeinschaften oder so, kennen ja gar kein Spanisch. Die haben ja bloß ihre eigenen Dinge. Und ja, dann geht es halt darum, der, was am meisten lacht, mit dem versteht man sich halt dann vielleicht irgendwie am besten, auch wenn man halt kein Wort nicht versteht, was man sagt. Genau, ja.
Sind da Freundschaften entstanden?
Auf alle Fälle.
Also haben die Mails da im Urwald?
Ja, man unterschätzt das manchmal. Die meisten haben Smartphones, gell, und die meisten haben auch so Sachen wie WhatsApp oder sowas. Das ist bloß manchmal ist bei mir eher noch halt das mit der Verbindung, dass sie halt einfach kein Netz nicht haben.
Nur wie bei uns in Bayern.
Kennen wir auch.
Ob jetzt im Urwald am Amazonas oder irgendwo in Südbayern, wurscht. Verbindung ist wohl gleich schlecht. Das ist natürlich eine Erfahrung, die auf jeden Fall prägt im Positiven, weil du so viele tolle Erfahrungen da auch mit den Menschen, mit der Gastfreundschaft gemacht hast und mit dieser wahnsinnig schönen Landschaft. Auf der anderen Seite hast du auch mit eigenen Augen gesehen, wie die Regenwälder dort abgeholzt werden und wie die Menschen dort ausgebeutet werden. Ne?
Genau, ja, genau. Das war halt eben das, was mich halt dann sehr erstaunt hat, wie man das dann schon so akut sieht, wie sich die Umwelt oder die Naturzerstörung da hinten, hauptsächlich wegen der Regenwaldabholzung halt, schon auf die Bevölkerung da hinten extrem auswirkt.
Beschreib's mal.
Ja, ob das jetzt, haben wir vielleicht in Deutschland auch viel mitgekriegt, aber in Südamerika waren jetzt 2023 die wachsesten Dürren überall am Titicacasee, so wenig Wasser wie noch nie. Die Flussärme vom Amazonas haben manche komplett ausgetrocknet. Vielleicht ist es die Trockenzeit, aber das hat es trotzdem noch nie gegeben, dass so wenig waren. Also die ganzen Wasserkreisläufe funktionieren einfach nur mehr, wenn wenn zu viel Wälder abgerodet werden, weil der Regenwald in der Größe wie ein Amazonas, der macht ja seinen eigenen Regen. Der gibt ein Baum bis zu 1000 Liter Wasser pro Tag an die Luft ab und das regnet halt dann wieder ab und es ist einfach ein Kreislauf. Und wenn da zu wenig Bäume da sind, dann bricht der Kreislauf halt zusammen. Da so Experten reden halt dann auch von so einem Kipppunkt, der wenn irgendwann erreicht ist, dann kann sich der Regenwald selber nicht mehr erhalten quasi und dann kann das alles zu einer Steppe werden und dann ist da hinten alles Wüste und dann geht es uns alle über so.
Ja, das ist ja was viele nicht verstehen. Die sagen, mein Gott, was da im Amazonas im Regenwald passiert, warum juckt mich das hier?
Ja.
Warum sollte uns das unbedingt jucken?
Ja, sonst heißt der Amazonas auch nicht die Lunge der Erde. Gell? Also wenn der Amazonas oder wenn der Kipppunkt quasi erreicht ist, dass, wie sagt man, das Ökosystem kollabiert, dann ist das ganze Weltklima einfach komplett was anderes. Gell? Da brechen sämtliche Sachen zusammenbrechen. Und auch wenn es da ist, dann ganz Südamerika eher Steppe oder schon fast Wüste. Also das ist klar, dass das jetzt auf uns alle, ob das dann Klimaflüchtlinge auch.
Genau, das ist ja auch Lebensraum, der zerstört wird, genau, für die Menschen, die jetzt dort leben. Und das sind Millionen.
Das sind Millionen, genau. Das funktioniert halt bloß, wenn das Ökosystem in der Kreislauf halt einfach erhalten bleibt.
Habt ihr gesehen, wie da im Regenwald abgeholzt wurde, diese riesigen Transporter, die man kennt, die dann da durch die Wälder fahren und das abtransportieren, das Holz?
Ja, wo wir dann noch in den Regenwald reingefahren sind, quasi von den Anden Richtung Tiefland oben, das war die erste Straße, die was da von Manaus in Brasilien nach Peru gebaut worden ist. Und die Straße haben wir ziemlich lang entlang gefahren und das ist schockierend zum sehen. Du siehst dann neben der Straße nichts mehr an Baum, vielleicht ein paar Palmenplantagen oder so Sachen, gell, aber schon erschreckend. Entweder so oder halt einfach so steppenähnliche Gebiete im Hintergrund, geht der Rauch auf von den Feuer halt, was brennen in Amazonas. Also es ist schon schlimm zum sehen. Die Transporter, was da herkommen, da ist dann bloß ein Stamm rum, gell, weil das so Riesenbäume sind, aber von denen halt noch drei.
Vor allem das Absurde ist ja, für viele der Leute dort, die sowieso arm sind, ist die einzige Möglichkeit, überhaupt ein bisschen was zu verdienen und damit tragen die zur Zerstörung ihres eigenen Lebensraums bei.
Genau, ja.
Aber haben keine Alternative.
Haben oft keine Alternative, aber eher das, oder ich finde es eher das Schade ist, weil die Profite, was da draus geschlagen werden, ob das jetzt dann amerikanische Ölkonzerne sind, die was da noch Öl pumpen oder chinesische Bergbaufirmen.
Die verdienen da dran.
Die verdienen. Und die ganze Kohle bleibt dann nicht im Land bei ihnen. Die Arbeiter haben meistens auch wieder fast für Sklaven. Die leben wegen dem nicht besser.
Jetzt hast du dich mit deinem Projekt ZAM für Peru ja committed, wie man sagt auf Neudeutsch. Du willst dazu beitragen, den Menschen zumindest ein bisschen zu helfen und auch ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen, das Bewusstsein der Leute auch hier dafür zu wecken, dass uns das eben auch was angeht, was dort passiert in Südamerika. Wie groß ist deine Hoffnung, dass du wirklich was bewegen kannst, auch in den Köpfen der Leute hier?
Ich glaube, dass man schon sieht, dass so jetzt ein wird es bei mir, dass ich da ein kleiner Lederhosenmacher ein bisschen was beitragen kann und dann, ob das dann ein bisschen Spenden sammeln ist oder auch die Möglichkeit hat, dass man im Radio über so Themen redet, ist halt schon, ja, ist einfach auch was, gell. Natürlich wird das jetzt nicht komplett die Welt verändern oder weiß nicht, wie viel bewirken, aber wenn es immer mehr machen.
Genau. Wenn es jeder machen würde und jeder nur einen kleinen Teil dazu beiträgt, das geht ja auch damit weiter, was wir einkaufen, was wir essen. Können wir auch was tun.
Auf alle Fälle, das haben wir schon auch gesehen. Also unser Konsumverhalten spiegelt sich da hinten schon wieder, gell, weil das, um was es halt da geht, warum das ausbeutet wird, ist halt einfach ein Truppenhölzer, was braucht werden und dann danach, dass man da überall auf der Welt ein billiges Fleisch hat. Das sind halt eigentlich die Hauptgründe. Und dann geht es halt noch ein bisschen mit Gold und Ölkonzernen, weil um das geht es da eigentlich, warum das ist.
Profitieren tun die großen Konzerne, egal wo, ob es in Amerika ist, in China
ist. Genau, ja, das übersieht man manchmal. Man meint, weil die Einheimischen da hinten haben alle einen Haufen Geld, weil die so viele Naturschätze haben, aber eigentlich läuft alles ins Ausland.
Dein Leben ist schon wirklich spannend, so zwischen dieser, ich sage jetzt mal, großen, weiten Welt mit all ihren Problemen und schönen Seiten und dann der heilen, kleinen Welt in Berchtesgaden, oder?
Ja.
Brauchst du diese Mischung auch, diese Mixtur?
Ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Gell. Also ich kann es nicht, dass ich nur in Peru hinten bin und das tagtäglich vor Augen habe. Aber es tut halt gut, wenn man sich engagiert, dass man das dann einmal auf so Reisen wieder auffrischt, die Motivation. Und auch wenn es oftmals keine schönen Bilder sind.
Aber auch eine andere Perspektive auf das eigene Land zu gewinnen, oder?
Genau.
Wie hat sich denn deine Sicht auf Deutschland, auf Bayern, auf Berchtesgaden verändert?
Ja, man hinterfragt halt schon viele Sachen, gell? Besonders in dem ganzen Konsum, wo wir halt einfach alle drinnen stecken. Und da muss man sich ja selber auch an der eigenen Nase packen, gell? Weil wenn man dann ein paar Monate oder ein paar Wochen, Tage wieder herhinten ist, ist man ja wieder im gleichen Ding drinnen. Also da ist ja keiner, also da ist man selber dann auch oft nicht besser.
Versuchst du jetzt in deiner Altersklasse, oder bist du jetzt 27, gell?
26.
Ja. Mit den Leuten auch drüber zu reden? Und stellst du fest, dass du da überzeugen kannst oder interessiert das die meisten nicht?
Schon, ich glaube, auf alle Fälle. Also besonders in unserem Alter, glaube ich, ist da schon was, irgendwie ein bisschen ein Umdenken drinnen.
Ah, okay, ja.
Und in der Freundschaftsgruppe, wo ich drinnen bin, oder in den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, da wird sowieso auch schon auch viel von klar auf eigentlich schon über so Themen geschätzt. Haben wir uns schon ein bisschen gleich entwickelt.
Ja, hast du schon ein paar Mitstreiterinnen.
Kann man schon sagen, ja.
Nur in Trachtenverein dürftest du wahrscheinlich nicht überall. Mit deinen Haaren, gell?
Ich weiß nicht.
Das ist, wie hast du das aufgenommen, diese Geschichte, die ja so ein bisschen auch gehypt wurde, dass irgendwie, ging glaube ich um einen kleinen Buben, der längere Haare hatte und der durfte dann in irgendeinen Trachtenverein nicht, weil er längere Haare hatte.
Also ich habe die Geschichte gar nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ja, aber oft einmal, also so in Berzgarn habe ich so ein Ding eigentlich noch nie mitgekriegt, weil entweder ist man im Trachtenverein, dann hat man halt, dann hat man die Haare auch gern kurz, gell, oder man ist halt neben Trachtenverein und dann lassen wir sich da gerne mal wachsen. Also.
Aber ist immer noch ein heikles Thema ein bisschen, oder? Wenn man sich dazu äußert, habe ich so das Gefühl. Du bist auf einmal total diplomatisch.
Ja, weil ich halt auch nicht die komplette Geschichte weiß, gell, und auch die Seiten nicht.
Ja. Aber grundsätzlich, es kann doch kein Ausschlusskriterium sein, ob einer jetzt längere oder kürzere Haare hat, oder?
Ja, theoretisch.
Das ist meine Meinung dazu, ja. Der ich jetzt auch in keinem Trachtenverein bin, aber.
Ja, theoretisch nicht, aber wie gesagt, das müssen sich dann die Leute selber ausmachen.
Man sollte dich jetzt in die Mindeste hinein. Aber ich wollte dich jetzt überhaupt nicht da reinreden. Ich habe nur gedacht, vielleicht hast du eh eine Meinung dazu.
Ja, ja.
Michael, das ist ein Vergnügen, dass du da bist. Wie geht's weiter bei dir? Wann geht's wieder heim? Nach Berchtesgaden heute schon?
Ja, also ich werde jetzt erstmal in den Augustinerkeller gehen. Das war der nächste Plan.
Sehr guter Plan.
Ja, genau. Und dann mittlerweile wieder heimfahren.
Schön. Und Peru? Ist das wieder angedacht? Gibt es da eine dritte Reise?
Auf alle Fälle. Also die Kontakte da hinten habe ich ja noch viel. Und auch mit den Projekten, was ich vorhabe, da muss man schon auch manchmal vor Ort sein, dass man dann auch sich ein eigenes Bild davon macht, dass das auch alles so läuft mit den Spendengeldern, wie das laufen sollte.
Wenn jemand ZAMF für Peru dein Projekt unterstützen möchte, wo kann er das tun?
Also ich verkaufe meine Produkte, kann man halt erwerben bei uns im Geschäft, in Berzgarn.
Das sind Produkte, kleine Taschen, Geldbeutel, die du machst mit den Stoffen, die du aus Peru kriegst, von den Weberinnen.
Genau.
Und mit Abfällen von deinen Lederhosen sozusagen.
Genau, mit den Resten da vom Hirschleder. Genau. Und da habe ich ein Geschäft, da kann man das anschauen und kann sich die Produkte nehmen und dann eigentlich beliebigen Preis spenden. Also ich habe jetzt, keine Fixpreise, dass man das quasi kaufen muss für einen gewissen Preis, sondern man kann eigentlich dann hergeben, was man mag.
Ist direkt in Berchtesgaden?
Genau, ja. Ich habe bloß so Richtpreise, dass man sich vorstellen kann, wie viel Arbeit das dahinter steckt. Weil es oftmals dann gar nicht so leicht ist. Aber theoretisch kann man hergeben, was man mag für die Produkte.
Und gibt es auch eine Website oder so, wo man spenden kann?
Habe ich so tatsächlich noch nicht. Nein, aber ich, also meine Spendendinger wickel ich über das Wilderness International ab. Die halt da, ja, halt vor Ort gesehen, die Gebiete und so. Und die kaufen so rechtssicher Arbeitsflächen auf und schauen mit Einheimischen, dass die auch wieder einfach einen Job und so haben. Schauen die auf die Gebiete. Und das ist wirklich eine gute Sache.
Super Sache. Michael, vielen Dank, dass du da bist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mein Lederhosentrauma aufgelöst ist. Weil deine schaut super aus. Musst du
vorbeikommen.
Schaut wirklich gut aus. Ja. Alles Gute.
Schön, danke dir. Schön war's.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.